Guten Morgen von meiner Seite auch nochmal und ich darf allen, denen ich nicht persönlich gewünscht habe, noch ein gutes, gesundes und auch gesegnetes neues Jahr wünschen. Segen ist eine göttliche Wohltat, die wir uns nicht erarbeiten können. Das wünsche ich euch einfach, ein Wohlwollen Gottes für euer Jahr 2017. Philipperbrief. Ein kleines Buch voll Güte, das in einen Umschlag von Gnade gebunden wurde. Ein kleines Buch voller Güte, das in einen Umschlag von Gnade gebunden wurde. Das habe ich über den Philipperbrief gelesen. Luki hat es angedeutet, wir werden uns die nächsten Wochen oder Monate mit dem Philipperbrief befassen. Insoweit auch schlüssig, weil wir ja in den letzten Monaten, also vor den Feiertagen jedenfalls, uns ziemlich lange mit der Apostelgeschichte auseinandergesetzt haben. Das ist so die logische Konsequenz jetzt, mit dem Philipperbrief fortzufahren. Ich erkläre euch dann später auch noch, warum. Wenn man so eine Predigtreihe startet, ist es üblich, dass man so einen Einführungsgottesdienst macht. Ich habe immer so für mich persönlich das Gefühl gehabt, es ist schade, wenn man einen ganzen Sonntag Predigtzeit verbraucht, um außenrum zu sprechen, ohne in den Text hineinzuschauen. Deswegen habe ich Daniel, der die Einteilung diesmal gemacht hat, gebeten, mir ein paar Verse zu geben. Deswegen schauen wir dann später auch noch die Verse 1 bis 8 aus dem ersten Kapitel an. Und ich habe Glück, und aus meiner Sicht ja auch, dass man den Philipperbrief nur versteht, wenn man Apostelgeschichte 16 kennt. Und deswegen werden wir da auch hineinschauen. Und das ist auch die Verknüpfung zwischen der Apostelgeschichte und dem Philipperbrief. Also wir bekommen alle genug Bibeltext heute ab. Ich möchte jetzt einfach auch noch kurz beten. Jesus, lass bitte dein Wort zu uns reden. Schenke, dass wir von Paulus lernen, Herr, von dem, wie er war. Lass uns lernen von den Philippern. Lass uns lernen einfach von dir, Herr. Ich bitte dich, dass du das Reden und das Hören segnest, dass du durch deinen Geist und dein Wort auch Veränderungen in unseren Herzen schaffst, Herr Jesus, dass du Schlechtes wegnimmst, dass du uns von Sünde befreist, so wie mich von diesem Geschwür. Und ich bitte dich jetzt auch noch für meinen Bruder, Herr, dass du ihn jetzt in gleicher Weise segnest, dass du ihm auch Vollmacht und Freiheit gibst zu predigen, Herr. Amen. Mein Bruder, das habe ich vorhin erfahren, der predigt jetzt genau zu der Zeit in einer anderen Gemeinde in München scheinbar. Wusste ich nicht, also es sind zwei Gemeinden heute in Angeras ausgeliefert. Philipperbrief, ich habe eine Gliederung gemacht, die bleibt auch so stehen. Die ist nicht ganz vollständig, aber ihr könnt euch zumindest ein bisschen dran hangeln. Erster Punkt, grundsätzlicher Charakter dieses Philipperbriefs. Ich würde euch übrigens empfehlen, nachdem nächsten Sonntag ja hier kein Gottesdienst ist, also natürlich sollte er in einen anderen Gottesdienst gehen, aber die Zeit auch ruhig zu nutzen, den Philipperbrief mal an einem Stück zu lesen, es dauert wirklich nicht lange, das sind 4 Kapitel nur, dann gewinnt ein Eindruck. Vielleicht teilt er auch den, den ich euch jetzt sage. Es ist ein Brief, das hat Luki vorhin schon gesagt, der Freude zum Ausdruck bringt. Das Wort Freude kommt mehr als 12 Mal vor in seinen verschiedenen Ausprägungen. Der Paulus bringt Freude gegenüber den Philippern zum Ausdruck und auch gegenüber seiner Kindschaft zu Gott. Und es ist ein Dankesbrief. Er dankt den Philippern, zum Beispiel, weil sie ihn unterstützen materiell. Die Philipper-Gemeinde ist die einzige Gemeinde, von der sich Paulus hat materiell unterstützen lassen, was auch seine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde widerspiegelt. Und er ist ihnen dankbar, weil sie ihn auch im Gebet und auch sonst einfach in der Verbreitung des Evangeliums unterstützen. Also ein Dankes- und Freudenbrief. Streitpunkte und Ermahnungen kommen nur ganz, ganz, ganz am Rand vor. Also ein ganz, ganz positiver, mutmachender Brief. Was aber noch mehr im Mittelpunkt oder im Zentrum steht, das merkt man, wenn man den Brief in einem Stück liest, das ist zum einen mal die rettende Botschaft. Das kommt andauernd wieder vor. Also er spricht immer wieder zu den Philippern von der rettenden Botschaft und von Jesus Christus, seinem Herrn. Also das sind die zentralen geistlichen Aspekte immer wieder. Er will die Philipper ermutigen, dass sie die Botschaft, die rettende Botschaft weitertragen. Er ist dankbar, dass sie mit ihm für diese Botschaft kämpfen. Er will sicherstellen, habe ich das Gefühl, dass die an der Botschaft festhalten, dass sie sich nicht irre machen lassen, auch von anderen Lehren, die Gesetzeswerke mit reinmischen wollen. Und er will sie ermutigen, dass sie auch auf das Ziel hinblicken. Wir hatten im Abendmahl vorhin so eine Gebetsrunde ziemlich viel heute und da war auch so ein Thema, lasst uns nach vorne blicken, auf das Ziel hin. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist auch ein Anliegen, den Philippern zu sagen, schaut nach vorne, schaut auf das, was kommt, was euch Gott vorbereitet. Und er macht ihnen dadurch Mut und motiviert sie auch. Und ich habe so das Gefühl, also er sitzt ja zu der Zeit, also er schreibt im Gefängnis, er kann also irgendwie nicht wirklich was tun. Also er kann nicht mit seiner eigenen Kraft jetzt hingehen und ihnen helfen, aber er kann einen Brief schreiben und er betet wahnsinnig viel. Und da hat man das Gefühl, da will jemand einfach sicher gehen, dass er ihnen immer wieder das so sagt und vor Augen führt, dass sie es auch tun. Also ihm liegt es wahnsinnig am Herzen, dass diese Gemeinde einfach an Gottes Wort festhält und dieses Wort weiterträgt. Festhalten und weitertragen, die entscheidenden Punkte des Paulus im Hinblick auf die Philipper, können auch wir uns zu eigen machen, zu sagen, wir wollen einfach an dem Wort, was da steht, festhalten und wir wollen es aber auch nicht für uns behalten, sondern wir wollen es in die Welt weitertragen. Zweitens, Verfasserschaft, also das machen wir jetzt kurz, da kann man sich auch stundenlang damit befassen, so Außenseitermeinungen durchleuchten, ne? Ob jetzt Paulus vielleicht den Brief doch nicht geschrieben hat, es gibt so Leute, die das meinen. Eigentlich ist es unbestritten, dass Paulus dieser Schreiber des Briefes ist. Ganz herrschende Meinung sozusagen. Es gibt eine Mindermeinung, die meint, dass man in dem Brief zwei Spuren finden könnte und deswegen zwei Verfasser, aber das tun wir mal auf die Seite. Es gibt äußere Beweise, dass Paulus Verfasser war, weil ganz frühe Schriften oder Quellen, die sich auf diesen Philipperbrief beziehen, die schreiben es auch immer wieder ausdrücklich ihm zu. Im Kapitel 1, Vers 1 steht ja auch dieser Brief, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, da wird auch hingewiesen auf den Verfasser. Der Stil und die Wortwahl entsprechen auch dem, was Paulus sonst so macht. Wenn man die paulinischen Briefe abgleichen würde, dann würde man da Parallelen sicherlich finden und erkennen, also Stil und Wortwahl. Und es gibt einen inneren Beweis, den hat ein gewisser A. Kennedy, der einen großen Kommentar über diesen Philipperbrief verfasst hat, wie folgt ausgedrückt: Vielleicht trägt kein Paulusbrief deutlichere Kennzeichen der Echtheit. Wir finden hier eine Ungekünsteltheit, einen Takt und ein offenes Ausschütten des Herzens, das man so nicht nachahmen kann. Der spiegelt diese besondere Beziehung, die er zu diesen Philippern, zu der Gemeinde in Philippi hatte, wieder. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es war auch die einzige Gemeinde, von der er sich finanziell hat unterstützen lassen. Also die liegen ihm am Herzen und er sagt sogar in Vers 8, ich liebe euch doch so, wie auch Jesus euch liebt. Also er hat zu dieser Gemeinde eine ganz, ganz, ganz besondere Verbindung, Beziehung. Interessanter für mich war die Datierung. Dritter Punkt, machen wir auch schnell. Genauso wie Epheser, Kolosser und Philemonbrief ist dieser Philipperbrief, ich habe es vorhin schon gesagt, aus der Gefangenschaft geschrieben worden, aus dem Gefängnis heraus und gehört deswegen zur Gruppe der sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Epheser, Kolosser und Philemonbriefe datiert man ziemlich genau auf 60, auf das Jahr 60 nach Christus. Bei dem Philipperbrief geht man davon aus, weil, das wird dann in Folgepredigten vielleicht aufgegriffen, weil manches, was er schreibt, darauf hindeutet, dass es gegen Ende der Gefangenschaft geschrieben wurde. Also er schreibt, dass er davon ausgeht, dass seine Geschichte jetzt gut zu Ende geht, dass sein Fall kurz vor der Entscheidung steht, meint man, dass es spät im Jahr 61 nach Christus geschrieben wurde. Auch deswegen, weil Besuche und Geldgaben, die eine Rolle spielen, gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Ort der Abfassung wird höchstwahrscheinlich Rom gewesen sein. Thema und Hintergrund. Das wird jetzt ausführlicher. Ich habe vorhin schon gesagt, dass man den Philipperbrief, um ihn einordnen und begreifen zu können, in Verbindung mit Apostelgeschichte 16 betrachten muss. Ohne die hängt der ein bisschen in der Luft. Wenn man aber Apostelgeschichte 16 mit einbezieht, dann wird das alles schlüssig. Und zwar ist wichtig, dass dieser Brief 10 Jahre nachdem geschrieben wurde, ungefähr 10 Jahre nachdem geschrieben wurde, was wir in Apostelgeschichte 16 lesen. Und ich lese jetzt da ausschnittsweise Apostelgeschichte 16. Ihr könnt einfach zuhören. Es ist auch was, was viele von euch kennen. Ihr könnt es aber auch natürlich aufschlagen. Ich lese aber nicht alles. Ich fange mal an mit Apostelgeschichte 15, um zu wissen, wo wir sind. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal all die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Also, die erste Missionsreise war vorbei. Der hat jetzt den Entschluss gefasst, eine zweite Missionsreise zu machen und wollte nochmal all die Orte aufsuchen, denen er das Evangelium gebracht hat, um zu sehen, wie geht's denen. Das war so die Motivation. Und dann lese ich Apostelgeschichte 16, Vers 6, fortfolgende. Und vielleicht können wir schon mal diese Landkarte einblenden. Das ist auch wichtig. Versucht mal ein bisschen die Orte zu finden, von denen ich lese. Wenn ihr mal da unten, rechts unten Jerusalem anschaut, diese durchgezogene Linie ist die erste Missionsreise und die gestrichelte ist die zweite. Und zwar geht die erst nach Norden und dann so rüber und dann so rum. Versucht mal die gestrichelte ein bisschen nachzuvollziehen. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra, sieht das da? Also der hat schon den Weg so abgeklappert, ne? Diese Gemeinden Derbe, Lystra, Ikonien und Antiochien, das waren auch Stationen der ersten Reise. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinz Phrygien und Galatien. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist Jesu nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Und von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutenden römischen Garnisonsstadt in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Danke. Mit allen, die in ihrem Hause lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt und wohnt in meinem Haus. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Dann lese ich weiter ab Vers 25. Dazwischen wird Paulus ins Gefängnis gesteckt, weil er den Geist einer Wahrsagerin ausgetrieben hat und die Herren dieser Wahrsagerin ihren Gewinn damit verloren hatten, ihre Geldquelle sozusagen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Töte dich nicht!« rief der Paulus laut. »Wir sind alle hier!« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. So viel zu dieser Apostelgeschichte. Ich habe diesen Aspekt der Apostelgeschichte in drei Unterpunkte eingegliedert, die jetzt da nicht zu finden sind. Lass ruhig die Folie so, wie sie ist. Zum Ersten die Führung des Heiligen Geistes, die ganz, ganz, ganz bemerkenswert ist, wie wir gelesen haben. Dann zweitens die Gründung der ersten Gemeinde auf europäischem Boden. Und drittens der Gefängnisaufseher, den müssen wir uns auch nochmal anschauen, weil der auch eine ganz besondere Rolle innehat. Erstens also Führung des Heiligen Geistes. Wir haben gelesen, mal schauen, also nach, sie waren in Lystra und zogen durch die Provinz Phrygien und Galatien, aber der Heilige Geist ließ erkennen, dass sie in der Provinz Asien oder Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Also die waren hier in Derbe und sind so hoch marschiert und wollten dann scheinbar nach Osten, also Richtung Asien wandern. Aber der Geist Gottes hat sie so geführt oder hat ihnen gezeigt, ließ sie erkennen, dass sie nicht nach Osten gehen sollten. In einem Kommentar steht da, wenn Paulus an der Stelle nach rechts sozusagen abgebogen wäre oder der Geist es auch so geführt hätte, dann würden jetzt vielleicht der asiatische Kontinent Missionare nach Europa entsenden und nicht umgekehrt. Deswegen ist diese Stelle zum einen wichtig, um diese Verbindung zu Philippi zu verstehen, aber auch um die Bedeutung für uns zu verstehen, dass hier der Geist Gottes die Weiche so gestellt hat, dass das Evangelium nach Europa kommt, also nach links in dem Fall, nach Westen und damit natürlich auch zu uns. Bemerkenswert fand ich auch, als sie in die Nähe von Mysien kamen, und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien ziehen wollen, also sie wollten hier nach oben gehen, in diesem Bereich, erlaubte es ihnen der Geist Jesu nicht. Und so zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Die sind also dann hier an der Stelle vielleicht hier nicht da hoch, sondern darüber. Und jetzt, wenn man sich unten ein bisschen diese Kilometer anschaut, dann sieht man, also dass von hier bis hier, bis hier, bis hier, das sind bestimmt 1000, 1500 Kilometer. Und von der Stelle, wo sie da die Wegweisung erfahren haben, bis darüber, sind mindestens 300 Kilometer. Wir hatten vorhin, Daniel und ich, nach dem Abend mal kurz ein bisschen geplaudert, sagte der Daniel, das ist auch was für uns bedeutsam ist, dass wir uns bestimmte Vorstellungen machen von dem, was wir tun sollen oder auch tun wollten, Gott es aber irgendwie zerschlägt. Der Paulus hatte bestimmt gute Absichten, er wollte das Wort einfach verkünden. Gott hat aber seinen Plan zunichte gemacht und lässt ihn dann, das war so das, was Daniel so sagte, lässt ihn einmal so 300 Kilometer marschieren, ohne dass er aber wusste, wo er hinmarschieren soll. Der hat nämlich gesagt, geh jetzt dahin und dahin und dahin, sondern er hat ihn mal laufen lassen. Und was macht der Paulus? Er geht einfach mal seinen Weg. Sicher nicht einfach so zum Spaß, sondern der hatte ganz bestimmt Vertrauen in Gott, dass Gott einen Weg hat und dass Gott einfach ihn auch zu gewisser Zeit wieder an die Weggabelung führt und ihn dann weiterbringt. Und das kann auch ein Vorbild für uns sein, dass wenn wir im Leben, im geistlichen oder im normalen Leben nicht immer hundertprozentig gleich den nächsten Schritt sehen oder die nächste Abzweigung, dass wir einfach mal im Vertrauen auf Gott, in der Nähe Gottes weitergehen und einfach uns zur Verfügung stellen und sagen, Gott, da bin ich, gebrauche mich und sage mir bitte, wann ich Halt machen soll oder wann ich wohin abbiegen soll. Und so war es dann auch. Und dann hat er auch in dieser Hafenstadt Troas, die hier an der Stelle, hat er dann auch diesen Traum oder diese Erscheinung Gottes, wo ihm gesagt wird, gehe nach Mazedonien hierüber in diesem Bereich und dann nimmt er ein Schiff, fährt zu dieser Insel und betritt dann in Neapolis erstmals europäischen Boden. Das ist also auch was Bemerkenswertes, wenn wir Philipperbrief betrachten, dann wissen wir jetzt zumindest, dass es Neapolis und Philippi die beiden Städte waren, als Paulus erstmals europäischen Boden betrat und damit auch erstmals das Evangelium europäisches Land sozusagen erreicht. Also was für uns ganz Markantes, finde ich. Philippi war eine römische Kolonie, war von Römern verwaltet, gab den Bewohnern auch Rechte und Privilegien der römischen Bürgerschaft. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten, Simon und auch ich hatten über Apostelgeschichte 10 gepredigt, wo steht, dass Gott, der seine Botschaft erst nur für die Juden eigentlich vorbehalten hatte, also für sein auserwähltes Volk, die Entscheidung getroffen hat, es auch den Heiden kundzutun. Und da kommt das Evangelium in Apostelgeschichte 10 erstmals zu einem Heiden, nämlich zu einem römischen Hauptmann, der allerdings in Caesarea gelebt hat. Das war hier unten, also in der Nähe von Jerusalem im heutigen Israel. Ja, hier hat er gelebt. Da kam das Evangelium erstmals zu einem Heiden. An unserer Stelle jetzt kommt das Evangelium erstmals nach Europa, also da, wo die Heiden sozusagen insgesamt gelebt haben. Also eine ganz bemerkenswerte Führung, die der Geist Gottes da, warum auch immer, so gemacht hat. Ich habe sehr geschrieben, was sagt uns das? Ich würde mal sagen, das sollte uns zum Dank anreizen, dass Gott, warum auch immer, das Evangelium nach Europa geschickt hat. Und es sollte uns aber vielleicht auch zum Gebet ermutigen, für die Teile der Welt zu beten oder zu bitten, die das Evangelium in dieser Form noch nicht kennen. Und es sollte uns vielleicht auch ermutigen, Missionare weiter zu unterstützen, sei es im Gebet oder mit Gaben, dass sie einfach das Evangelium weitertragen, wohin auch immer, dass sie einfach diese Botschaft, die dem Paulus so wichtig ist, in die weite Welt hineintragen. Zweitens, zweiter Punkt, in Philippi entsteht also die erste Gemeinde in Europa. Das Schöne finde ich noch, ihr seht, wenn ihr da mal weiter schaut, also Polonia, das ist uns vielleicht nicht so bekannt und die Stadt auch nicht, aber Thessalonich ist bekannt. Und dann, wenn man noch weiter runter geht, Korinth ist bekannt und wo ist noch? Ephesus ist bekannt. Ja? Also in Philippi startet er sozusagen die Reise auf europäischem Boden und kommt dann zu den Thessalonichern, nach Thessalonich, er kommt zu den Korinthern und zu den Ephesern und das sind die Briefe, die wir hier in der Bibel so nach der Apostelgeschichte lesen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass es durchaus schlüssig ist, wenn man nach der Apostelgeschichte mit dem Philipperbrief anfängt, weil eben das die erste Gemeinde war, die da auf europäischem Boden gegründet wurde. Dann besucht er diese fortfolgenden Gemeinden und schreibt ihnen dann Briefe, die uns Lehre sind, die uns Gottes Wort eben widerspiegeln und auch viele Probleme natürlich aufzeigen, die man als Gemeinde ebenso hat. Was mir noch wichtig war, ich habe es gelesen, was sie gemacht haben, um diese Gemeinde zu gründen. Also die sind an eine Stelle gegangen, wo sich eine jüdische Gemeinde versammelt hatte und haben einfach mit ihnen gesprochen. Und dann steht, dass diese Lydia erkannt hat, also der Herr ließ erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete, also ist davon auszugehen, dass er ihr einfach das Evangelium gesagt hat in seiner Schlichtheit. Und Gott hat dazu geführt, dass diese Lydia das Evangelium annehmen durfte. Und sich, dürfen wir auch nicht vergessen, taufen ließ. Also die hat nicht nur das Evangelium dann angenommen, sondern die war auch noch im nächsten Schritt konsequent und hat sich dann, das hat er ihr sicher auch gesagt, in der Konsequenz taufen lassen. Das kann auch für uns einfach Ermutigung sein, zu sagen, wenn uns Gott irgendwo hinschickt oder uns Gelegenheit gibt, jemandem von Gott zu erzählen, dann tun wir es einfach in Schlichtheit, sagen einfach, was das Evangelium ist, vielleicht auch, was wir mit Gott erlebt haben. Und dann dürfen wir ganz getrost sagen, Gott, jetzt mach du, bewirke du in dem Herzen, dass der Mensch das versteht. Wir hatten am Donnerstag Nachbarn eingeladen, denen habe ich auch meine Geschichte erzählt und dann haben wir halt auch ein bisschen über das Evangelium gesprochen. Das intellektuell verstehen die dann, glaube ich, schon, aber dann muss es halt da reinfallen. Und das können wir nicht bewirken, sondern da können wir Gott einfach nur bitten, dass es tut bei den Menschen und an diesen Herzen einfach Erkenntnis gibt. Sollte uns auch immer wieder zur Dankbarkeit ermutigen, dass wir es verstehen dürfen, nicht weil wir schlauer sind, sondern weil wir einfach begnadigt sind. Und jetzt drittens noch, Apostelgeschichte 16, das finde ich auch so markant und so wichtig für uns, die Bekehrung des Gefängnisaufsehers. Und zwar diesen Vers, an dem müssen wir verharren, nachdem der in das Gefängnis rein ist, da hat er gesehen, dass die noch da sind, dann ist er vor ihnen niedergefallen und fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Den Vers muss man sich genauer anschauen, weil das ist ja genau das, weswegen der Paulus diese ganze Strapaze auf sich nimmt. Tausende von Kilometern geht, dass Menschen genau diese Frage stellen, die ihnen dann beantworten kann. Und über die Frage liest man so schnell hinweg. Ich habe mir dann aber auch gedacht, wieso fragt er das? Also das ist sozusagen wie eine Steilvorlage, im Fußball würde man sagen, Elfmeter, ne? Der legt den Ball dahin und der Paulus muss ihn nur noch ins leere Tor reinschießen. Schön, wenn uns die Leute so fragen würden, oder? Also wenn die Leute in Scharen hierher kämen und alle würden fragen, auf der Stirn geschrieben, was muss ich tun, um errettet zu werden, dann könnten wir vielleicht loslegen. Also ich habe mir die Frage gestellt, wieso hat der diese Frage gestellt? Und ich gestehe, ich habe im Kommentar dann auch gespickt und so weiter und das war aber einleuchtend, was für mich stand und die sagten, der hatte den Tod vor Augen und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens, also er hatte ja vor, sich selber umzubringen, weil er gedacht hat, er hatte versagt als Gefängnisaufseher und wollte sich das Leben dann nehmen. Also das war unmittelbar, der hatte das Schwert schon gezogen und ich stelle mir vor, dass er das verkehrt darum hingestellt hat und gerade dabei war, sich hineinfallen zu lassen, bis er dann gerufen wurde. Und selbst wenn er es nicht gemacht hätte, wusste er ja noch nicht, ob er nicht von den Römern umgebracht werden würde, weil er eben nicht in der Lage war, auf die Gefangenen aufzupassen, obwohl er eigentlich gar nichts dafür konnte. Und diesen Umstand, dass er den Tod vor Augen hatte, meinten die, führte dazu, Und für mich ist es, wie gesagt, plausibel, dass ihm vor Augen geführt worden ist, dass er sündig war und für den Fall, dass er jetzt oder auch kurz später sterben muss, vor einem Gott nicht bestehen kann. Vielleicht hat er auch Angst, vor Gott treten zu müssen in Verbindung mit dem Tod und hat dann, weil er natürlich auch wusste, denke ich mal, was der Paulus so mit Jesus für eine Verbindung hatte oder mit Gott, ihnen die Frage gestellt, ihr Herren, was muss ich, wenn ich denn irgendwann mal sterben muss, tun, damit ich gerettet werde und eben vor dem Tod keine Angst haben muss. Wir haben vorhin im Abendmahl auch, die Hanna hat es erwähnt, die ist jetzt, glaube ich, nicht da, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir vom Tod nicht mehr so eine Angst haben müssen, weil er den Schrecken für uns eigentlich verloren hat. Na, selbst wenn jeder gern lebt, aber dieser Tod ist ja nur ein Durchgang zum ewigen Leben. Und das war so für ihn das Entscheidende, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und diese Angst, sterben zu müssen, hat ihm aufgeschlüsselt, ich kann so nicht bestehen. Und das ist auch für uns, also auch für jeden von uns von Bedeutung, aber insbesondere für diejenigen unter uns von Bedeutung, die diese Frage vielleicht noch nie sich gestellt haben oder die sie sich schon gestellt haben, aber die sie noch nicht zu Ende geführt und noch nicht beantwortet haben. Dass man, wenn man nicht den Weg über Jesus geht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater denn durch mich, dass man mit all der Sünde, die man auf sich lädt, ob sie jetzt klein oder groß ist, nicht vor Gott bestehen kann. Deswegen ist die Frage so wichtig. Und ich habe mir gedacht, das habe ich mir schon bei der letzten Predigt gedacht, Apostelgeschichte 10, da haben wir ja über Gemeinde gesprochen. Wer ist Gemeinde und wer gehört zur Gemeinde und so weiter. Da kommt der Paulus dann später auch noch drauf. Da haben wir gedacht, wie schaut denn unsere Gemeinde jetzt aus Gottes Sicht von oben betrachtet aus? Also wenn jetzt Gott auf uns schaut, dann sieht er unsere Häupter und dann sieht er, hoffe ich mal, 100% Heiligenschein. Vielleicht sieht er aber auch nicht 100% Heiligenschein. Und vielleicht sieht er da und da und da irgendwo, wo der Schein fehlt. Mein Anliegen, meine Hoffnung ist es, dass Gott hier nur Leute sieht, die seine Kinder sind, die seine wirklichen Kinder sind. Und wenn irgendjemand da ist, der weiß, er ist noch nicht geheiligt, er hat die Frage noch nicht beantwortet, dann tut's. Dann stellt euch die Frage und gebt keine Ruhe, bis die Frage für euch, für euer Herz so beantwortet ist, dass ihr darüber Frieden habt. Und wie das geht, steht ja dann im nächsten Vers, das finde ich auch so wunderschön, weil das Evangelium so einfach ist. Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Also glaube an den Herrn Jesus, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also ich kann nur demjenigen, der hier, es gibt ja vielleicht auch welche, die unerkannt diesen Heiligenschein nicht haben, von denen wir glauben, die sind drin sozusagen, sind es aber vielleicht im Herzen gar nicht. Ich kann euch nur empfehlen, glaubt einfach an den Herrn Jesus und an das, was er am Kreuz für euch getan hat. Sagt ihm das und erkennt auch, so wie dieser Gefängnisaufseher, dass ihr mit eurer Sünde, die jeder von uns ja hat, garantiert nicht vor Gott bestehen können werdet, auch wenn ihr keinen umgebracht habt und auch wenn ihr keine offensichtlichen Sünden getan habt, aber auch die kleinste reicht schon, dass wir nicht in den Himmel kommen. Deswegen musste ja Jesus sterben und deswegen ist Jesus ja auch ohne Sünde geblieben, Gott sei Dank, um dieses Opfer, das vor Gott nur zählt, bewirken zu können. Also ich mache euch Mut und wenn ihr da alleine nicht weiterkommt, dann könnt ihr gerne auf den Alfred, auf mich, auf den Simon, auf den Daniel oder auf sonst Geschwister zugreifen, zu denen ihr Vertrauen habt und sowas mit ihnen besprechen. Und dann kann man auch zu zweit beten, dass Gott einem Sünde aufzeigt, dass er sie einem vergibt und dass er einfach in das Herz hineinkommt und Besitz von einem greift. Und dann ist man drin. Dann ist man heilig, obwohl man auch anschließend nicht heilig ist, aber man ist geheiligt. Und, Schöne, ich sag's nochmal, die ließen sich dann taufen. Also die haben dann die Botschaft gehört, die freuten sich, dass sie das verstehen und annehmen durften und sie ließen sich dann taufen. Also auch das einfach ein zarter Aufruf an jeden, der drin ist, aber noch nicht getauft ist, denkt drüber nach. Vielleicht kann man die Taufe noch nachholen oder noch machen. Ich habe ein paar Highlights noch aus dem Philipperbrief rausgegriffen, die ich jetzt denjenigen vorwegnehme, die dann predigen. Aber ich streife sie nur ganz kurz, aber ich finde es wirklich schön, weil es sind so markante Verse, die ja ganz viele von euch kennen, der ist der Philipperbrief auch voll davon. Ich muss ihn aufschlagen. Eins Vers 21 steht, das kennt auch jeder. Ich habe eine andere Übersetzung jetzt, aber denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Beides erscheint mir verlockend. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein, gibt es etwas Besseres. Also eine bemerkenswerte Aussage. Ne? Da lebt jemand, auch wenn der im Gefängnis war. Also ich glaube, dass 99,99% der Leute, die im Gefängnis sind, trotzdem gerne leben wollen. Er sagt, vielleicht wäre es für ihn besser abzusteigen und bei Jesus zu sein, spiegelt seine Verbindung zu Jesus wieder, seine innige Gemeinschaft und dass er auch verinnerlicht hat, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Also der ist sicher, der hat nicht an seinem Leben irgendwie geklebt, schon ein bisschen, aber nicht, weil er das Leben so wert achtete, sondern weil er einfach den Dienst wert achtete, den er als Leben dann noch tun kann. Kapitel 2, Vers 6, das war das, was Jonathan Schiller gepredigt hat. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, wir haben es im Abendmahl auch gelesen, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Das ist von Jesus die Rede, der uns da so vor Augen geführt wird. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, dass die rettende Botschaft und Jesus für den Paulus Mittelpunkt seines Briefes waren. Ist der entfacht hier nicht irgendwelche ganz verrückten Ideen und so weiter, sondern das einfache Evangelium wiederholt er so, dass es bei den Philippern fest wurde oder fester wird. Und das war ihm genug. Jesus und die rettende Botschaft war ihm genug für die. Zu diesem Vers will ich sagen, wenn man da, das steht, das ist so ein Einschub und da stehen 5 Verse vorher. Und da will er den Philippern sagen, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Und dann kommt ihr, seht auf Jesus, wie Jesus war. Da will er ihnen also vor Augen führen, wie sie in einer gottgewirkten Gemeinschaft zusammenleben. Achte den anderen höher als dich selbst. Suche nicht deinen eigenen Vorteil, sondern nimm dir Jesus als Vorbild, der von einem Extrem ins andere Extrem gekommen ist, ne? Von Gott gleich zu sein, auf diese Erde verfolgt. Also er verbindet das mit einer Aufforderung, seid so wie Jesus war, auch was wir lernen können, glaube ich, oder wo wir jeder bei sich arbeiten können, weil wir alle dazu neigen, uns so wichtig zu nehmen und das, was wir denken und sagen. Dann habe ich noch 2 Sachen, das wird vielleicht alles zu viel. Kapitel 3, Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe, denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck. Auch bemerkenswert, ne? Also wer kann es schon sagen, dass alles andere Dreck Wert hat im Vergleich zu Jesus. Aber das zeigt einfach auch, wie hoch die Stellung Jesu in seinem Leben war. Auch das kann uns ermutigen, darüber nachzudenken, was wir alles so für wertvoll erachten, was letztlich vergänglich ist. Es ist menschlich, aber es ist nicht geistlich. Und dann im selben Kapitel, Vers 13, sagt er, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Auch das ist etwas, was dem Menschen eher fern ist, nach dem Himmlischen zu trachten. Wir alle stehen im Leben irgendwie und jeder wurstelt so vor sich hin und hat Irdisches meistens im Blick und auch so vor Augen und im Ziel. Auch da können wir lernen, nach weiter oben zu schauen, nach weiter oben vorne zu schauen, auf das, was kommt und Jesus zu bitten, dass er unser Herz auch verändert, weg so sehr von der Verankerung in dem Materiellen, in dem wir leben. Und dann noch einen letzten Vers, 4 Vers 6. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unseren Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Sorgt euch nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist eine andere, bekanntere Übersetzung. Also sorgt euch nicht. Und da mache ich einen kurzen Exkurs, weil das ist ja sowas wie eine Verheißung. Die sagte aber den Philippern. Also steht in dem Philipperbrief ja drin, ne, an all denen, die da in Philippi sind. Und jetzt ist die Frage, dürfen wir das oder können wir das auf uns übernehmen, so auf uns anwenden oder nicht? Ich hatte zuletzt mit einem Bruder, da ging es um einen Segen, kurzen Gedankenaustausch, ob wir den Segen, der einer bestimmten Person zugesprochen worden war, einfach auf uns so anwenden können oder ob wir da vielleicht Halt machen sollten. Ich habe so spontan gesagt, wenn es da steht, dann habe ich persönlich für mich die Freiheit, wie ein Kind zu sagen, gut, dann nehme ich es halt auch. Aber ich habe noch einen besseren Fürsprecher, und zwar Spurgeon, der schreibt, ich lese euch mal einfach, was der schreibt zu Verheißungen. Den Text, den er nimmt, der steht in 1. Mose 28, Vers 13, das Land, darauf du liegst, will ich dir geben. Das ist zu Jakob gesprochen, und zwar ausdrücklich zu Jakob. Ja, der lag da, war in einer bestimmten Situation, und zu dem sagt er das. Und dann schreibt der Spurgeon dazu, keine der Verheißungen ist nur für Einzelne bestimmt. Sie gelten allen Gläubigen. Wenn du, mein Bruder, meine Schwester, dich im Glauben auf eine Verheißung niederlegen und darauf ruhen kannst, so ist sie dein. Hier nahm ein Mann den Platz, auf dem er sich niederließ und ruhte in Besitz. Als er seine müden Glieder auf dem Boden ausstreckte und ein Stein sein Kissen war, dachte er wenig daran, dass er damit das Eigentumsrecht auf das Land erhielt. Und doch war es so. Er sah in seinem Traum jene wunderbare Leiter, die für alle wahren Gläubigen Erde und Himmel verbindet. Und gewiss musste er ein Recht auf den Boden haben, den der Fuß der Leiter berührte, sonst hätte er nicht die himmlische Leiter erreichen können. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus. Und da er unser ist, ist jede Verheißung unser, wenn wir uns nur in ruhigem Glauben darauf niederlegen wollen. Komm her, du Müder, gebrauche die Worte deines Herrn als Kissen. Lege dich in Frieden nieder, träume nur von ihm. Jesus ist eine Leiter zum Licht. Siehe die Engel an ihr auf- und niedersteigen zwischen deiner Seele und deinem Gott, und sei sicher, dass die Verheißung dein gottgegebenes Teil ist und dass es kein Raub sein wird, wenn du sie dir aneignest, als ganz besonders zu dir gesprochen. Das drückt viel, viel besser aus, was ich so gefühlt habe bei Verheißungen. Also ich persönlich würde euch einfach zurufen wollen, wenn ihr in der Bibel was lest, auch wenn es, natürlich muss man auch immer wieder betrachten, zu wem ist es gesprochen, das ist mir auch schon klar. Aber wenn es Verheißungen sind, die euch ansprechen und ihr habt ein gutes Gewissen dabei, die anzunehmen, dann tut so, als ob Gott die zu euch persönlich spricht. Spurgeon sagt es, und ich glaube, das ist durchaus verlässlich und auch verständlich, weil wieso sollte es sonst in der Bibel stehen? Jetzt, spätestens eigentlich, Philipper 1 bis 8. Philipper 1, 1 bis 8. Das machen wir jetzt nicht holter die Polter, aber ein bisschen zügiger. Da steht, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus. Kommentar schreibt, es soll nicht heißen, dass Timotheus da mit rein gequagert hat oder so und dass die beide so ein Kuh-Kommentator war, sondern Timotheus war jemand, der den Paulus in seiner Gefangenschaftszeit einfach begleitet hat und der hat ihn erwähnt, weil die Philipper ihn kannten. Mit Timotheus war er ja in Philippi. Und die schreiben noch, das ist schön, diese Verbindung Alter und Jugend sind unter dem Joch des Dienstes für den Herrn verbunden. Hier werden Frühling und Herbst vereint, Begeisterung und Erfahrung, Impulsivität und Weisheit, liebevolle Hoffnung, ruhige, reiche Sicherheit. Verbunden durch ihre Liebe zum Herrn Jesus und das Band von Golgatha tun die ihren Dienst und beten garantiert ganz, ganz viel für die Philipper. Ich war an mich erinnert, ich war der junge, unsichere, ungestüme im Krankenhaus und Gott hat mir den 84-jährigen Bruder zur Seite gestellt, den erfahrenen Paulus, der mich so unter seine Fittiche genommen hat, hat mir so gut getan. Kann uns auch ermutigen, als junger Bruder oder als junge Schwester einen erfahrenen, gleichgeschlechtlichen Glaubensgenossen zu suchen, zu finden oder sich als Älterer auch einem Jüngeren anzunehmen, der vielleicht Erfahrung braucht oder Ruhe braucht oder einfach auch Gebet braucht. Der Paulus schreibt dann alle Heiligen oder an alle in Philippi, die an Jesus Christus glauben und ganz zu Gott gehören. Ihm sind also alle Kinder Gottes ein ganz besonderes Anliegen. Und wenn er von Heiligen schreibt in manchen Übersetzungen oder von denen, die wahrhaft an Jesus glauben, dann spricht er einfach ihre Stellung an. Die sind in, da kommen wir wieder auf diese, auf diesen Gemeindeaspekt, Ortsgemeinde, die waren einfach in Philippi. Er spricht aber die an, die in Philippi in dieser Gemeinde waren, die geheiligt waren, weil sie wahrhaft an Jesus glauben. Rausgreifen möchte ich noch, in Vers 2 steht, das kommt öfter beim Paulus vor, und ich habe ehrlich gesagt bisher immer so drüber gelesen und habe mir nicht genau vorstellen können, was er da so unbedingt sagen will. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es war immer für mich so eine Floskel, drüber gelesen, schreibt er halt so, Gnade und Frieden. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen nachgeforscht, was heißt eigentlich, was will er damit sagen? Mit Gnade meint er da nicht die Errettergnade, die wir erfahren, wenn wir wie der verlorene Sohn unsere Sünden erkennen und umkehren und in die offenen Arme unverdienterweise des Vaters laufen, sondern da meint er was, was in Hebräer 4, Vers 16 steht, das lese ich euch auch vor. Das ist was, was wir jeden Tag brauchen. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also mit Gnade ist da gemeint, das, was wir jeden Tag nötig haben. Da ist jemand im Himmel, der Mitleid mit uns hat, weil er genau weiß, wie wir uns fühlen, mit all unserem Versagen, mit all unserer Schwäche, mit all unseren Glaubensproblemen, die ich da hatte, dürfen wir uns an Jesus wenden, der für uns eintritt, für uns sorgt, der uns versteht und der dann uns gnädig ansieht in der jeweiligen Situation. So wie es ich erlebt habe, dann im Krankenhaus, 2 Stunden später, habe ich Gottes Gnade sozusagen mit Kübeln abbekommen. Das wünscht er ihnen, dass sie jeden Tag von der Gnade des Herrn profitieren, weil wir sie einfach jeden Tag auch immer wieder brauchen. Und mit Frieden, wenn er sagt, er wünscht Gnade und Frieden, dann meint er auch nicht den Frieden, den sie mit Gott durch die Bekehrung haben, weil den hatten die ja ebenso schon wie die Gnade. Ne? Der spricht ja alle Gläubigen an, also einen grundsätzlichen Frieden mit Gott hatten die schon. Er meint einen Frieden, den wir durch Gott, den wir durch Gebet und Danksagung bekommen. Und zwar das, was ich vorhin schon gelesen habe, in Kapitel 4, Vers 6 steht, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt und eure Herz und Gedanken im Glauben an Jesus bewahrt. Der Friede, dass wir im Leben einfach in Gottes Hand geborgen sind, dass wir sicher sind, dass wir uns nicht um den nächsten Tag Sorgen machen müssen, weil jeder Tag für sich selbst sorgen wird und Gott uns die Kraft auch nicht gibt für den morgigen und übermorgigen Tag, sondern für den, der heute da ist. In dem Gewissen aber, dass Gott uns auch morgen stärken wird, dürfen wir einfach friedevoll sein, dürfen wir uns auch friedlich schlafen legen, müssen keine Angst haben. Das wünscht er ihnen, dass sie jeden Tag von der Gnade Jesu profitieren und dass sie in dem Frieden leben, den Gott ihnen schenkt, weil sie ohne Sorge sein können. Und dann ist noch bemerkenswert, er schreibt, dass er mit Freude jeden Tag an sie denkt im Gebet und dass er dankbar ist für sie, weil, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Das ist so ein so markanter Vers, der kommt noch x-mal vor. Es geht immer um die rettende Botschaft. Er ist dankbar für die Philipper, dass sie sich für die Botschaft einsetzen. Er freut sich mit ihnen und für sie, dass sie so leben. Und deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Es ist auch so bemerkenswert, dass wenn wir uns an Gottes Wort halten und wenn wir seine Botschaft weitertragen und sie bewahren, dann spricht der Vers, da bin ich jetzt wieder so frei und diese Verheißung mir und auch uns als Gemeinde irgendwie sich anzueignen, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass sein Werk gelingt. Nicht, weil wir so stark sind und wir haben gesagt, Jesus baut seine Gemeinde und Jesus passt auf uns auf, wenn wir nur sein Wort bewahren. Das spricht er ihnen so zu. Kommentar schreibt, und da hat er auch recht, der Paulus war ganz, ganz sicher ein ganz, ganz großer Mann des Gebetes. Man kann auch die Frage stellen, ne? Daniel hat es vorhin auch gesagt, er geht nach Europa, nach Philippi, in die erste Stadt Europas, um das Evangelium zu verkünden. 2 Tage später sitzt er im Gefängnis, da kann er sich ja auch fragen, was soll das? Aber wir sehen, Gott hat diese komischen Wege benutzt, um was Gutes zu machen. Er hatte im Gefängnis die Gelegenheit, mit diesem Gefängniswärter zu sprechen. Der war sicher einer der Gemeindegründer dann, klar, durch dieses besondere Erlebnis. Paulus musste es erst ausbaden, weil er im Gefängnis saß und auch nicht wusste, warum. Und die ganzen Briefe, die wir von dem Paulus hier haben, die hätten wir vielleicht nicht, wenn er andauernd rumgezogen wäre, weil dann hätte er nicht die Zeit gehabt, die Briefe zu schreiben. So war er aber im Gefängnis festgesessen und hat dann natürlich auch seine Gedanken sammeln können, hatte Zeit und war dann auch in Gedanken und in Gebet bei denjenigen, die er vorher besucht hatte. Also so sehen wir auch an ihm, dass Gott manchmal komische Wege hat oder vermeintlich komische Wege, die man vielleicht nicht versteht. Der Paulus hat es vielleicht auch am Anfang nicht verstanden, hat sich dann aber im Vertrauen auf Gott einfach hingegeben und hat sich benutzen lassen, indem er die Briefe schreibt und war ein Mann im Gebet. Und vielleicht können wir haben gesagt, dass wir ein bisschen was uns abschneiden wollen von Paulus oder auch von den Philippern, einfach da lernen, dass wir Wege, die Gott uns führt, einfach mal so hinnehmen, nicht rebellieren, sondern einfach in aller Ruhe und Zufriedenheit vor Gott stehen und sagen, machst du, Gott sagt ja auch, er macht es gut für uns und seinen sollen alle Wege zum Besten dienen. Und dass wir auch uns üben im Gebet. Es muss nicht unbedingt in der Montagsgebetsstunde sein, aber dass wir, wenn wir beten, auch für andere Glaubensgeschwister beten, vielleicht auch für die Geschwister, die wir hier kennen oder auch insbesondere für die, die die rettende Botschaft noch nicht verinnerlicht haben. Oder auch, dass uns Gott so, das könnt ihr auch probieren, ich glaube, das funktioniert auch, dass uns Gott auch solche Leute über den Weg schickt, wie diesen Gefängnisaufseher, wo wir nur noch den Ball ins leere Tor schießen müssen. Versucht es mal. Betet um Gelegenheiten, das Evangelium Leuten zu sagen, die Gott geöffnet hat. Jesus, das wollen wir tun, uns gebrauchen lassen von dir. Wir wollen dein Wort festhalten, wir wollen deine rettende Botschaft, Herr, für uns bewahren. Wir wollen sie verteidigen vor Angriffen und wir wollen sie aber auch weitertragen, Herr Jesus. Und du siehst, dass wir oft schwach sind und oft feige sind und oft keine Gelegenheiten sehen. Du musst sie uns bitte schenken. Gib uns Leute, Herr, so wie diesen Gefängnisaufseher, die erkennen, dass sie Schuld haben und nie vor dir bestehen können und uns dann fragen, wie sie dich erreichen können, Herr Jesus. Gebrauche uns einfach und segne uns. Amen.